Um seine transvestitischen bzw. transsexuellen Neigungen ausleben zu können, entschied sich Heinrich Habitz, geboren am 19.08.1908, für ein Leben als Hure und nannte sich Liddy Barkroff. Heinrich wuchs bei seinen Großeltern auf und wurde zudem für ein Jahr in ein Erziehungsheim gesteckt, weil er als schwer erziehbar galt. Nach einer abgebrochenen kaufmännischen Lehre arbeitete er als Bürodiener und anschließend als Laufbursche. Für die 1920er und 1930er Jahre sind mehrere Vorstrafen und Inhaftierungen wegen Eigentumsdelikten, Hausfriedensbruch und, Zitat, widernatürlicher Unzucht dokumentiert. Im November 1929 verließ Habitz endgültig sein Elternhaus und zog zunächst nach Berlin, dann nach Hamburg. Während der Gefängnisaufenthalte in den Jahren 1930 und 1931 verfasste Liddy Barkroff mehrere Texte über ihre Gefühlswelt und ihr Leben als Transvestit.
Hamburg im August 1931. Ein Erlebnis als Transvestit. Das Abenteuer in der Transvestitenbar Adlon. Es war ein regnerischer Novembertag. Ein Sonnabend, an dem wie an allen anderen Vergnügungsplätzen in der Transvestitenbar Adlon an der Wex-Passage Hochbetrieb war. Wie immer, so auch heute, saß ich auf einem der hohen Barstühle an der kleinen Bar, von wo aus man das Tanzparkett völlig übersehen konnte. Hertha, Transvestit, die schwarze Dame am Barbuffet, bereitete uns eine heiße Zitrone. Die blonde Walli, Goldelse, eine weibliche Dirne, und Autoliebchen saßen in dem kleinen separaten Raum, der mittels eines schweren dunkelroten Plüschvorhangs von den anderen übrigen Räumlichkeiten getrennt war. Rauchen ist für mich wie Schminke und Lippenstift eine von den Äußerlichkeiten, ohne die eine junge Dirne von heute sich in solchen Kreisen nicht bewegen kann, wenn sie es vermeiden will, sich gar lächerlich zu machen. Die Zigarette ist ein Stück moderner, mondäner Koketterie in der Hand der Dirne. Ein Mittel zum Zweck. Tango-Klänge, schwermütig und voller Sinnlichkeit. Tanzende Paare, knisternde Seide eleganter Roben und Abendkleider gepaart, geführt von Smokings und lotrechten Bügelfalten, huschten gleich Gespenstern lautlos über das Parkett. Die blonde Walli und Goldelse, die etwas zu schlank in der modernen Linie geraten war, kamen soeben aus dem Separé und setzten sich mir gegenüber, währenddessen Autoliebchen mit dem Freier abging. Ein übrigens altbekannter Perverser und homosexueller Freier, dem man nur auf eine Stunde das Zimmer zur Verfügung stellen musste, während er den Transvestiten in einem sinnlichen Rausch abküsste vom Scheitel bis zur Sohle. Jedoch füllte den größten Teil der Stunde sein Rauschzustand aus, denn Onkel Emil war leidenschaftlicher Kokainist. Aber für uns war es immer ein gutes Geschäft. 40 Reichsmark. Ein hübscher, junger Mann kam auf mich zu und forderte mich auf zum Tanz. Gott, man sollte es nicht für möglich halten, manchmal während eines Tanzes von solchen jungen Männern dummes Zeug, sinnlose Worte, die einem so gleichgültig sind, mit anhören zu müssen. Aber gerade solche Gespräche sind es gar oft, die das Erleben ausmachen. Schon während dem Tanz bemerkte ich den leichten Druck seiner rechten Hand auf meinem Rücken. Unbewusst schaute ich öfters in seine Augen, und sobald er es bemerkte, schielte ich ein verlegenes Lächeln um seine Lippen. Stunde um Stunde war vergangen. Noch öfters hatten wir beide getanzt. Wir hatten uns gefunden. Rolf war leidenschaftlich in mich verliebt. Unzählige Male hörte ich von seinen Lippen meinen Vornamen. Liddy. Liddy, du. Oft wie ein Hauch. Träumerisch. Schwärmerisch. Im Bewusstsein des Liebesglücks. Liddy. Ich hab dich so lieb. Es war höchste Zeit, dass ich mit Rolf das Lokal verließ, denn ich liebe es nicht und halte es für unangebracht, solche Art von Gefühlsäußerung in einem Lokal zu dulden. Walli und Goldelse hatten natürlich nichts unversucht gelassen, mir meinen Freier abspenstig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Denn Rolf hatte mir später erklärt, alle anderen hätten trotz Puder und Lippenpomade und eleganter Toilette einen absolut männlichen Eindruck gemacht. Teils liegt es daran, dass viele Transvestiten zu grobe Gesichtszüge haben. Hervorstehende Backenknochen und zu starke Hände, Schuhnummer 40 bis 44 und Perücken, Stecklocken. Es war des Sonntagsmorgens gegen 4 Uhr, als uns die Taxe nach Fähre 7 brachte. Denn Rolf war Funker an Bord der Hamburg. Rolf war ein wirklich feiner Mensch. höchst anständig und fürsorglich mir gegenüber. Denn als wir der kalten, feuchten, höchst ungesunden Luft des regnerischen Frühmorgens ausgesetzt waren und mich merklich fröstelte, legte er voller Zärtlichkeit seinen Mantel um mich und hielt mich fest umschlungen in seinem starken, männlichen Arm. Und ich war so unsagbar glücklich. Endlich brachte uns ein Jollenführer nach dem Kaiser-Wilhelms-Höft. Rolf besaß eine reizende Kabine. Ich liebe an dem Manne die Sinnlichkeit mehr, denn der körperlichen Geilheit. Aber es lässt sich beides schwer unterscheiden. Und trotzdem ist Sinnlichkeit bei vielen jungen Männern heute mehr und mehr der Auftakt zu dem, was als Folge der Sinnlichkeit betrachtet werden muss, die körperliche Geilheit und ihre oft mir körperlichen und schmerzhaften Perversitäten verbundenen Qualen. Doch will ich mit meinem Erlebnis mit Rolf zu Ende kommen. Rolf sah und liebte in mir nur das Weibliche. Unseren gegenseitigen Gefühlsregungen war ein kurzer, keuscher Kampf vorangegangen, dem völlige Hingabe folgte. Obwohl mir Rolf 2 Stunden später beim Abschied 20 Reichsmark stillschweigend in meine Handtasche steckte, so glaubte ich doch mit Bestimmtheit der Überzeugung sein zu dürfen, dass dieses Erlebnis frei war von jeglichem Dirnentum und von Lastern, die wir als Transvestiten alle mehr oder weniger diesen Weg gezwungen sind zu gehen und zu leben. Gezeichnet Liddy Backroff.
Im März 1936 wurde Liddy Backroff erstmals wegen gewerbsmäßiger Unzucht unter Strafe gestellt und wegen Diebstahls vom Landgericht Hamburg zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zusätzlich wurden ihr für 3 Jahre die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt. Die Strafe verbüßte sie im Zuchthaus Bremen aus Lipshausen. Im Verhör machte sie folgende Aussage.
Den Diebstahl der 20 Reichsmark in der Herrenweide gebe ich zu. Nach meinem Dafürhalten hat der Mann nicht gewusst, dass ich ebenfalls männlichen Geschlechts bin. Er wird vielmehr angenommen haben, dass er mit einer Frauenperson verkehrt. Seit meiner Entlassung habe ich von widernatürlicher Unzucht gelebt. Feste Arbeit hatte ich nicht und habe auch keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bezogen. Meine Freier lernte ich auch auf St. Pauli kennen. Für jeden Verkehr erhielte ich meistens 2 bis 3 Reichsmark. Durchschnittlich hatte ich auf diese Weise einen Tagesverdienst von 10 Reichsmark. Gewohnt habe ich an verschiedenen Stellen immer nur ein paar Tage. Dorthin bin ich auch mit meinen Freiern gekommen. Die Namen und Adressen der Leute kenne ich nicht mehr. Bei Schmidt, Seilerstraße 11, wohnte ich erst seit 2 Tagen.
Aus dem Bericht der polizeilichen Ermittlungshilfe für Liddy Backroff geht zudem hervor:
Zur sexuellen Veranlagung des Habits ist zu sagen, dass die Anfänge seiner Abnormität schon in jüngsten Jahren zu beobachten waren. Er spielte vorzugsweise mit Puppen, wie sein Gebaren ganz dem eines Mädchens angepasst war. Ein Lippenstift war ihm bei seiner Eitelkeit unentbehrlich. In seinem 16. Lebensjahre zeigte sich das Erwachen seiner homosexuellen Natur. Sein Gefühlsleben sei dem einer Frau gleichzusetzen. Das Verlangen, den Geschlechtstrieb als Mann auszuüben, habe er nie gehabt. Mit der Bezeichnung, dass er ein Mannweib ist, ist er treffend gekennzeichnet.
Nach der Haftentlassung im Januar 1938 meldete sich Liddy Backroff wahrscheinlich in der Davidstraße 3 auf St. Pauli an. Um sich der ständigen polizeilichen Überwachung zu entziehen, zog sie mit gefälschten Meldepapieren in die Eckernförderstraße 78. Die Folge war, dass die Polizei steckbrieflich nach ihr fahndete. Liddy Backroffs Freiheit dauerte nur 2 Monate, bevor sie am 25. März 1938 einer Denunziation zum Opfer fiel. Um 23.15 Uhr wurde der Polizeiwache vertraulich mitgeteilt, dass sich in dem Lokal Komet ein Mann in Frauenkleidung aufhalte und mit einem anderen Mann an einem Tisch sitze. Daraufhin wurden die beiden verhaftet. Liddy Backroff gab an, sie trage Frauenkleidung aus anormaler Veranlagung, um auf homosexueller Basis anzuschaffen. Ihr Begleiter erklärte, er habe nichts von der wahren Identität der Liddy Backroff geahnt. Er war der Meinung, eine Frau kennengelernt zu haben. Im Verhör am 2. April 1938 gab sie den Kriminalbeamten über ihr bisheriges Leben als Transvestit freimütig Auskunft.
Von der Polizeibehörde erhielt ich dazu die Erlaubnis. Ich konnte mich also in Frauenkleidern bewegen. Hiermit stand ich gleichzeitig unter sittenpolizeilicher Kontrolle. Meine Leidenschaft zu den Männern hat mich dann letzten Endes zur Prostitution getrieben. Ich finde meine geschlechtliche Befriedigung, wenn Liebe zu meinem Partner vorliegt, durch den Afterverkehr. Ich habe bis auf den heutigen Tag durch gewerbsmäßige Unzucht meinen Lebensunterhalt erworben. In der Zeit nach meiner Strafverbüßung bis zu meiner Festnahme, also vom 15.01.38 bis zum 25.03.38, habe ich in den 9 Wochen täglich etwa 3 Männer gehabt. Sie gaben mir durchschnittlich 3 Reichsmark. Es ist auch vorgekommen, dass ich von einem Freier bis zu 10 Reichsmark bekam. In den meisten Fällen lernte ich meine Kavaliere auf der Straße kennen, St. Georg. In den seltensten Fällen in einem Lokal. Teilweise habe ich die Leute angesprochen oder umgekehrt. Nachdem wir über den Preis einig geworden waren, gingen wir nach dem Pensionat Kuharski, Ecke Hansaplatz und Bremer Reihe. Der Pensionsinhaber wusste, dass ich Mannweib bin.
Am 4. April 1938 stellte Liddy Barkow einen Antrag auf, Zitat, freiwillige Kastration, um von meiner krankhaften Leidenschaft, die mich auf den Weg der Prostitution brachte, geheilt zu werden. Daraufhin wurde sie von einem Gerichtsmediziner des Gesundheitsamtes Hamburg untersucht. Der Arzt zog in seinem Bericht folgendes Fazit, das einem Todesurteil gleichkam.
H. ist seiner Grundeinstellung nach ein Transvestit. Beim Gesamthabitus nach ist er entsprechend feminin-infantilistisch, der Stimme nach eunuchoid. Als passiver Päderast wird er sich vermutlich auch nach seiner eventuellen Kastration weiter betätigen, weil ihm beim Fehlen der höheren Gefühlskräfte das Unmoralische seiner Handlungen, zum Beispiel Geld verdienen durch passive Päderastie als Strichjunge, nicht begreiflich gemacht werden kann. Er fühlt sich in seiner Lebenslage glücklich und denkt nicht daran, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt auf anständige Art und Weise zu verdienen. Es liegt demzufolge bei ihm schon eine Dauerfixierung, das heißt das Gewohnheitsmäßige, die sexuell kriminelle Habitualform vor. Die Sicherungsverwahrung ist infolge der absolut ungünstigen Prognose erforderlich. Als Persönlichkeit in der geschilderten Form ist und bleibt er zweifellos ein Sittenverderber schlimmster Art und muss deshalb aus der Volksgemeinschaft ausgeschaltet werden.
Am 22. August 1938 wurde Liddy Barkow vom Landgericht Hamburg wegen gewerbsmäßiger, widernatürlicher Unzucht als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zu 3 Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Aus dem Urteil geht hervor:
Von der von dem Angeklagten selbst angeregten Kastration hat das Gericht abgesehen, weil diese Maßnahme nach dem Gutachten des Sachverständigen offenbar auch nicht geeignet ist, das Triebleben des Angeklagten entscheidend zu beeinflussen. Es besteht sogar die Gefahr, dass die Kastration dem Angeklagten sein verbrecherisches Treiben noch erleichtern würde. Es würde ihm das Verbergen seines Geschlechtsteils vor seinen Unzuchtpartnern nur noch erleichtert werden. Er selbst hat diesen Antrag auch offenbar unter diesem Gesichtspunkt gestellt. Denn fast im gleichen Atemzuge hat er dem Sachverständigen erklärt, seinen After könne man ihm ja nicht verschließen.
Nach der Gestapo- und Untersuchungshaft wurde Liddy Barkow im Oktober 1938 in das Zuchthaus Bremen-Oslipshausen überstellt und nach Verbüßung der Strafe im Oktober 1941 in die Sicherungsanstalt in Rendsburg eingeliefert. Im November 1942 erfolgte ihre Überstellung an die Hamburger Polizeibehörde und anschließend die Verbringung in das KZ Mauthausen, wo Liddy Barkow am 6. Januar 1943 ermordet wurde.